2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Es ist Dienstagnachmittag und bis 19.10 Uhr sind es noch ein paar Stunden hin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nachtspielausgabe des Millantons nach unserem Heimspiel gegen SC Paderborn vom Montag, den 15.03., welches um 20.30 Uhr stattgefunden hat. Das Spiel endete 2:0 für den SC Paderborn. Die Torschützen waren James Lawrence mit einem Eigentor so in der 7. Minute sowie Sebastian Schonlau in der 69. Minute nach Vorlage von Talhammer. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Stefan. Stefan war schon voll im Spielausgabe dabei und auch im Hinspiel. Aber dennoch für die Hörerinnen und Hörer, die dich nicht kennen, stell dich bitte noch einmal kurz vor.
Ja, hallo Kasche, ich bin der Stefan, im Internet bekannt als der @schwarz-und-blau. Unter diesem Namen blogge ich und bin auch Teil der Stammbesetzung beim Padercast, dem bisher doch, sagen wir, bekanntesten Podcast zum SC Paderborn.
So, hallo Stefan, freut mich, dass du wieder Zeit hattest. Ah, kommen wir zu diesem Spiel, welches ich nicht ganz so erwartet hatte und ich mir mal wieder schön die Fresse aufgerissen habe. Vor dem Spielausgabe. Kommen wir mal kurz zur Aufstellung. Die hattest du ja fast so erwartet. Mit Collins war ja, wie von dir angesprochen, in die Startelf zurückgekehrt. Ihr hattet dann noch zwei Umstellungen, nämlich Anano für Dörfler und Michel als zweiten Stürmer. Und der hat dann Vasiliades auf die Bank verbannt. Bei uns kam für mich etwas überraschend Zander für Aremu in die Startelf. Hast du dir das so vorgestellt am Anfang?
Ja, also ich bin ja nie groß überrascht. Ich meine, dass wir auf der rechten Seite zwischen Anano und Dörfler wählen und öfters mal hin und her switchen, das kommt tatsächlich vor. Das war schon... Ja, also jetzt nicht, dass mich das groß überrascht hat, dass Collins halt auf der Linksverteidigerposition wieder reingegangen ist. Das hatte ich ja schon vorher gesagt, weil der doch mal in meinen Augen deutlich stärker ist auf der Position als
Okorocki. Hab man auch gesehen.
Ja. Und dass wir dann ein bisschen offensiver das versuchen mit Michel statt Vasiliades, ja gut, dann ist das halt so. Ich meine, man hatte ja gehofft auf einen Offensivspektakel zwischen beiden Mannschaften. Und das ist ja auch zumindest auch offensiv auf dem Platz zugegangen und dann bei uns ja auch dann mit dem entsprechenden Erfolg. Von daher hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber sah das dann doch auch so ganz gut aus, weil man halt gesagt hat, nee, wir wollen hier offensichtlich Tore schießen und uns irgendwie nicht nach hinten verkriechen.
Also wenn man sich so die Aufstellung angeguckt hat, habt ihr ja zum Vorspiel, also gegen Darmstadt, da habt ihr noch mit einer 4-5-1 gespielt. Nur mit, da war, glaube ich, nur Srebeni alleine als alleinige Spitze vorne. Oder? Ja, genau. Und hatte ich diese Raute, mit der er jetzt gespielt hat, also dieses 4-4-2 mit zwei Spitzen, überrascht, weil Timo Schulz wirkte nach dem Spiel so, ja, so ein bisschen ausgecoacht. Hat er auch zugegeben, so im Interview danach. Da war ich ein bisschen so, ich dachte auch so, oh, kommen die mit zwei Stürmern? Ich dachte immer, ihr würdet nur mit einem Stürmer agieren.
Naja, man muss ja auch so gucken, wir hatten ja mit Srebeni, Michel und Führich eigentlich drei Offensive drauf. Ich glaube, man sagt, also auf der Website im Spielbericht sagt man auch, dass wir im 4-3-3 eigentlich gespielt haben. Und das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, dass wir das machen. Wir haben halt die Offensivpower und bringen die halt irgendwie rein. Von daher hat mich das jetzt nicht so überrascht. Ich meine, Srebeni ist ja auch immer mit vorne zu finden, ist leider ja nicht so glücklich in seinen... Ja, in seinen Torerlebnissen hatte ich ja schon im letzten Podcast, glaube ich, angesprochen, dass das eigentlich nicht so gut funktioniert. Aber sagen wir von Führich, Srebeni, Michel, einer trifft immer und das hat sich ja auch diesmal ja mehr oder weniger bewahrheitet. Führich hat zwar nicht wirklich getroffen, aber zumindest das Eigentor erzwungen.
Ja, ich hatte ja im Hinspiel hatte ich noch gesagt, damals, dass ihr das Spiel so überhaupt nicht in die Hand genommen habt am Anfang. So, ne? Also, und diesmal war ich überrascht, dass wir das nicht getan haben, weil ihr habt so krass am Anfang so viel Druck erzeugt und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, hatte ich das Gefühl, obwohl wir uns doch genau darauf einstellen konnten, auf das, was du eben sagtest, ne? Also wenn ihr mit Führich, Srebeni und Michel kommt, dass da schon sehr, sehr viel Power am Start ist, aber dass wir da uns da nicht rauslösen konnten, fand ich echt erstaunlich.
Ja, ich meine, wir haben ja auch die umgekehrten Vorzeichen eigentlich gehabt. Ihr seid mehr oder weniger doch als haushoher Favorit ins Rennen gegangen. Neben ja, dem ja, natürlich als beste Rückrundenmannschaft und als eine Mannschaft, die dann kommt, die irgendwie seit ewigen Spielen nicht gewonnen hat, nicht mal gegen Darmstadt irgendwie was auf die Reihe bekommt. Ja, sagen wir als hoher Favorit, nicht als haushoher Favorit, aber ihr wart schon, also das Momentum war auf jeden Fall auf eurer Seite, dass man eigentlich damit hätte rechnen müssen, dass ihr da mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein rangeht und uns halt das Spiel aufzwingt, aber tatsächlich ist das nicht passiert. Ich meine, man hat ja auch früh, wie ich finde, ein Zeichen gesetzt, als Hünemeyer in der ersten Minute bereits eine gelbe Karte bekommen hat, was mir dann schon die ersten Schweißperlen auf die Stirn befördert hat, weil ein Innenverteidiger so früh mit einer gelben Karte geht auch irgendwie besser. Aber dann ja, hat man einfach ja munter und aggressiv weitergemacht und dann ja, wie gesagt, in der siebten Minute auch schon das erste Tor erzwungen, was auch mit einem unfassbaren Traumpass von Justwan eingeleitet wurde. Also das war ein wirklich schöner Spielzug.
Das fand ich auch. Also war wirklich, der Pass war mega gut. Und Führich ist halt auch bummschnell, ne? Also muss man ja auch mal sagen. Also das, und das auf, und ich meine, der hat ja natürlich auch den Platz, er hat nicht nur den Platz, sondern auch unser Platz hat ihm ein wenig geholfen, muss man ihm sagen, im letzten End. Aber das war schon ein knaller Pass. Also da habe ich auch gedacht, so wow, der war schön rausgespielt. Das war aber auch irgendwie, dass Lawrence da nicht mehr dran kam oder doch noch dran kam und das Ding ins eigene Tor versenkt hat. Das ist ja nur so eine Randnotiz, weil der Ball war ja schon sehr, sehr stark gespielt. Also Führich machte an sich einen sehr, sehr guten Eindruck, fand ich. Also auch das ganze Spiel hinweg war er sehr präsent, immer anspielbar, gut, immer Druck erzeugt, immer schnell vorne gewesen, sehr präzise gespielt. Ich hatte ja schon in dem ersten Spiel gefragt, ob du denkst, dass der nächstes Jahr noch bei euch spielt.
Genau, ja, aktuell gehe ich zumindest davon aus, dass wir die Kaufoption ziehen werden, die wir ja haben. Er ist ja nur ausgeliehen von BVB 2, aber die werden wir auf jeden Fall ziehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie stellt man sich finanziell auf? Wie stark geht man ins Risiko, was auch dann die Finanzen irgendwie betrifft? Also das steht alles noch nicht fest. Da wird ja auch noch eher eine Rolle spielen, ob Baumgart als Trainer bleibt oder nicht. Ich würde mir natürlich hoffen, bei der Statistik, die er jetzt vorzuweisen hat, dass er bleibt. Aber man muss ja nichts vormachen. Der hat jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wie viel das Tor es war. Er hat ja jetzt schon.
Zehnte, glaube ich, ne?
Genau, es war eigentlich wirklich sein Tor. Es wird ja ihm nicht zugezählt, weil es ja als Eigentor gilt. Aber er ist ja schon, was dann, sagen wir mal, Scorer-Punkte angeht, so, dass das ein Spieler ist, auch in dem Alter, der dann auf dem Zettel von anderen Vereinen stehen wird. Und wo man dann natürlich befürchten muss, dass der geht. Ich bin gespannt. Also, ich würde es mir wünschen, dass er bleibt. Aber wir wissen ja beide, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Also, es ist nicht unrealistisch, dass er dann vielleicht auch sich einem anderen Verein anschließt, der vielleicht auch schon in der ersten Liga spielt.
Ja, das glaube ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also der hat echt richtig Potenzial, fand ich echt, hat echt stark gespielt. Es ging ja, ihr habt dann ja auch weiter, munter weitergespielt, 14. Minute mit Antwi Ajay, der auch, den ich auch sehr stark fand, den hat Zander in der ersten Halbzeit, also als er noch gespielt hat, der nie in den Griff bekommen. Ja? Also da war ich auch ein bisschen... Da fand ich, das war unsere Schwachstelle mit Olsson zusammen. Auf der rechten Seite haben die echt nicht gut harmoniert. Das war auch so ein komischer Wechsel, dass man Aremo aus der Startelf rausgenommen hat. Vielleicht, weil Zander ein bisschen schneller ist als Benatelli. Aber ich fand's irgendwie, da hatten wir echt Defizite. Das hat André Ajay echt schön ausgenutzt. Da hat er knapp ans Tor vorbeigeschossen, glaube ich. In der 15. Minute war das dann... war, glaube ich, Srebeni, der mal kurz locker Lawrence aussteigen ließ und dann links neben den Pfosten setzte. Es ging einfach immer weiter. Ihr habt einfach nicht nachgelassen in dem Moment, ne?
Genau, gerade in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, da ist dann der Druck, dass man auch gerne das 2:0 früh machen möchte und da gab es ja mindestens eine Szene, wo wir eigentlich das 2:0 schon zu, sagen wir mal, 80% sicher hatten, aber dann doch der Videoschiedsrichter was dagegen hatte.
Ja, da wollte ich jetzt gerade zu kommen, ne? 21. Minute, eigentlich, aber ganz ehrlich, ein Hauch vom, das linke Haar am, das längste Haar am linken Knie, ja, das als Abseits zu werden, Ich habe deinen Tweet gelesen.
Ja, ich meine, das Problem ist ja, es gibt halt keine gleiche Höhe mehr. Das ist einfach nicht mehr möglich, weil durch die Auflösung Millimeter oder Zentimeter genau gibt es da die sogenannte Schwarz-Weiß-Entscheidung, die dann auch halt gefällt wird. Und also ich bin ja sowieso Gegner des Videobeweises und mich nervt das ja alles, egal in welche Richtung das auch geht. Also umgekehrt hätte mich das genauso genervt. Und vor allem, das ist ja sehr, stell dir mal das den anderen Fall vor, die Entscheidung wäre gewesen, es ist kein Abseits, der Elfmeter wird gegeben. Die Wartezeit bis dahin, die war ja wirklich endlos. Und das ist von den Elfmeterschützen wirklich undankbar, wenn du so lange warten musst, um dann um den Vorteil, den du eigentlich hast, durch einen Elfmeter auszuspielen. Also das war insgesamt eine Szene, die für mich, naja, also natürlich hätte ich mir das 2:0 gewünscht. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass das auch ohne Videobeweisung schnell hätte über die Bühne gehen können. Aber gut, so ist es halt. Hat natürlich dann irgendwie einen geärgert, dass es dann kein Elfer gab und dann wir so weitermachen mussten. Aber da hätte man eigentlich schon die Weichen sehr, sehr früh auf einen Sieg stellen können, auf einen sicheren Sieg. Und da würde ich fast sagen, hattet ihr dann zumindest einigermaßen Glück, dass dann ja das Knie oder was es dann war, ein leicht im Abseits stand.
Ja, also vielleicht der Stulpen vom Stutzen, ich habe keine Ahnung. Ich fand es aber auch ein bisschen theatralisch, also ganz ehrlich, das war der Regenüssen hat ihn ja echt nur also ist auch nur so ein Hauch einer Berührung gewesen und Michel flog da, als ob ihn da jemand komplett aus dem Tritt gebracht hat. Also das war, fand ich auch ein bisschen sehr stark rausgeholt, aber sei es drum, gab keinen Elfmeter. Das Gute war aus dieser Situation eigentlich, glaube ich, dass der VAR so lange gebraucht hat, weil wir das Spiel danach ein bisschen beruhigen konnten, habe ich das Gefühl gehabt. Das hat uns ein bisschen geholfen, uns einmal so eine leichte Reset-Taste zu drücken ohne jetzt richtig Akzente zu setzen, aber dass wir quasi ein bisschen mehr Kontrolle wieder ausüben konnten.
Genau,
weil diese ersten 20 Minuten, ja genau, entschuldige.
Ja genau, weil die absolute Druckphase war dann vorbei, das ist schon richtig. Also dann ging es nicht mehr so mit dem hohen Tempo zur Sache, dass man da ständig das Gefühl hatte, dass jetzt gleich der Ball bei euch im Tor zappeln würde. Also das stimmt schon, das hat durchaus, glaube ich, ein Faktor sein können und zur Beruhigung eures Spiels beigetragen.
Ja, und dann kamen wir dann ja auch ein bisschen zu Chancen, also meistens durch Standards von Pascarada oder von Salazar, aber so richtig gefährlich war das ja halt irgendwie auch alles nicht. Was ich irgendwie sehr bezeichnend fand, war, dass wir versucht haben, trotz eurer Kopfballmonster da hinten drin mit hohen Bällen zu arbeiten. Das habe ich nicht verstanden. Also immer wieder über die Außen versucht, reinzukommen und dann Flanken. Ich hatte mir dann nachher gedacht, okay, wir versuchen den zweiten Ball im Rückraum zu kriegen und da steht Giré und versucht das Ding reinzuhämmern. Also das war so meine Intention. Aber also sonst hätte das ja überhaupt keinen Sinn gemacht, weil ihr habt ja alles da rausgehauen, was da, also Hünemeyer, Schallenberg, die haben ja alles rausgeköpft, was da hinten nicht bei 3 auf den Bäumen war.
Ja, das war schon sehr diszipliniert auch. Ich meine, man hatte vielleicht so ein bisschen drauf gebaut, dass der SCP ja in der Verteidigung recht anfällig ist. Das hat sicherlich auch mehrere Gründe, warum wir doch eigentlich manchmal recht leicht Gegentore passieren, die auch oft ja dann irgendwie individuelle Fehler sind. Aber ja, an dem Tag kann man da eigentlich der Defensivarbeit eigentlich kaum Kritik irgendwie entgegenbringen, weil man sehr diszipliniert verteidigt hat, sehr konsequent und vor allem hin und wieder, wenn ihr es dann doch mal geschafft habt, doch gefährlich abzuziehen, war auch Zingerle noch da, der auch das ein oder andere Mal ganz gut die Prank irgendwie ausgepackt hat und den Ball übers Tor oder so gelenkt hat.
Wir hatten dann eigentlich die einzig richtige Chance, so kurz vorm Halbzeitpfiff, ne? Also wo Hünemeyer unter dem Ball hersegelte und Mamouche auf Burgstaller gespielt hat. Ich weiß nicht mehr, war das Schallenberg, der da reingerauscht kam?
Schonlau hat es wohl geblockt.
Schonlau, okay. Dann war das Schonlau, ja. Auf jeden Fall wurde dann der Schuss von Burgstaller geblockt. Das war eigentlich unser erste richtig. Also die einzig richtig gefährliche Aktion, die ich jetzt so aus der ersten Halbzeit mitnehmen konnte. Dann kurz, ich glaube, es ist 46. Minute, sind dann Zander und ich glaube, war es Antwi-Ajay oder genau, war es Collins? Nee, Antwi-Ajay, ne?
Genau.
Genau, die beiden sind nochmal zusammengerasselt und das hatten wir den Turban. Bei Antwi-Ajay gesehen und bei Zander hat es dann zur Folge, dass, glaube ich, das war eine dankbare Auswechslung dann. Um es mal so zu sagen, weil Aremu kam dann für Zander, war ja dann Halbzeit und Aremu konnte dann kam für Zander und ich glaube, es war eine gute Begründung, ihn da rauszunehmen, ihn ein bisschen selbst zu schützen, weil er ja so einen Cut hatte, so ein bisschen geblutet hat. Aber das war auch nichts von ihm, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß zwar nicht, warum der Kicker ihm eine 4,5 gegeben hat und Olsson eine 5. Ich hätte es andersrum gemacht, aber bin ja auch nicht der Kicker. So, da sind wir jetzt bei der zweiten Halbzeit. Wir haben ja, wie gesagt, direkt gewechselt. Aremu für Zander. Aremu ging dann auf die 6 und Benatelli auf die Zander-Position. Wir hatten dadurch, fand ich, viel mehr Kontrolle und Passsicherheit. Also auch wenn wir nicht ganz so schnell vorne waren, weil Benatelli halt nicht der fixeste auf den Beinen ist. Das hat auch Tim so in seinem wie immer empfehlenswerten Artikel geschrieben. Den findet ihr übrigens in den Shownotes später, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir hatten dann eine riesen Drangphase, fand ich. Also wir hatten da waren ja Chancen im 2-3-Minuten-Takt. Also von Mamouche, Benatelli, Burgstaller, die hatten ja alle den Ausgleich auf dem Fuß. Da hat eure Abwehr wirklich hart arbeiten müssen, oder?
Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, der Drive ist ja schon so ein bisschen verloren gegangen in der Mitte der ersten Halbzeit und das hat sich dann auch erstmal fortgesetzt. Vielleicht war auch die Halbzeitansprache genau die richtige, dass man da ja seine Chance gesucht hat. Und natürlich, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Vergangenheit für euch war, aber ihr seid ja doch eher mit dem Selbstbewusstsein gekommen, das auch dafür sprechen kann, dass ihr auch mal Spiele drehen könnt. Ich weiß nicht, ob das in letzter Zeit noch passiert ist. Hab im Kopf, dass das tatsächlich auch passiert ist und dann, klar, dann muss man auch mal damit rechnen, dass man sich auch auf diese Stärke besinnt und das entsprechend ausspielen kann, weil das haben wir ja schon festgestellt, ihr seid ja gerade ganz gut drauf und dann hat man auch gemerkt, dass das weiter höllisch gefährlich bleibt. Also ich habe mich mit dem 1-0 jetzt auch nicht super wohl gefühlt, wo ich dachte, das spielen wir jetzt mal irgendwie locker runter, sondern dass die ganze Zeit gefährlich bleibt und kam es dann halt auch.
Ja, also ich habe das ähnlich gesehen. Also ich war auch so drauf dran, 2-0, ja, 1-0, kein Problem, gewinnen wir halt 3-1. Ist mir egal, schaffen wir. So, und war dann halt auch noch, und dann kamen so die Chancen und dann dachte ich mir so, ja, nee, vielleicht doch nicht. Das sah dann irgendwann nicht mehr aus, als ob, wir hätten, glaube ich, habe das Gefühl gehabt, so ab der Anfang der 60. Minute so, ja, wir können jetzt auch noch 3 Stunden weiterspielen, wir treffen das Ding heute nicht mehr. Und dann mitten in diese Drangphase kam für euch das 2-0 durch Schonlau nach einem Eckstoß und dem zweiten Ball von Thalhammer, der dann auf den Kopf von Schonlau segelte, der den kurz in den Fünfer köpft und dort an der Graskrume quasi komisch aufspringt und damit Stojanovic ein bisschen verwirrt und das 2-0 macht. Ja. Schonlau auch dann. Ja, genau.
Ja, es sah halt tatsächlich ein bisschen blöd aus für euren Torhüter, der, ich glaube, trotzdem kann man ihm quasi eine Teilschuld daran geben, weil auch wenn der blöd aufkommt, irgendwie sollte er den auf jeden Fall trotzdem irgendwie halten können. Und war dann ein Stück weit glücklicher, aber bestätigt vielleicht auch, wenn man vorher die gute Defensivarbeit mit den Köpfen geleistet hat, dann darf man sich auch mal vorne belohnen. Und ich glaube, für Schonlau war es auch das erste Tor in der Saison, hat mich das super gefreut, weil er bei uns ja eh Riesenschritte gemacht hat und er ja auch ein Paderborner ja in seinem jungen Alter Urgestein ist. Er hat ja hier die ganze Jugend durchlaufen und ist halt hier jetzt auch Stück für Stück zum Führungsspieler gereift und das hat mich dann ja umso mehr gefreut, dass er jetzt da quasi das Tor machen konnte und da auch schon ich würde nicht sagen, die Vorentscheidung für die Vorentscheidung getroffen hat, aber dass da das Spiel schon dann in die Richtung ging, dass ich mir auch dann etwas beruhigter die letzten Minuten angucken konnte.
Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das letzte Tor nach einer Ecke bekommen haben. Das müsste man Mike vielleicht mal fragen. Der ist da, glaube ich, der führt seine Eckenstatistiken immer noch irgendwo durch. Ich fand, da sahen wir auch echt einfach dumm aus. Also das sah einfach, da stimmte die Abstimmung nicht. Und dass der zweite Ball dann auch gewonnen werden konnte und einfach so gespielt werden konnte, das geht halt einfach nicht. Dass Stojanovic quasi dann auch noch diesen Bock macht und der Boden dann auch noch mitspielt. Das sind halt so viele Faktoren, die da zusammenkommen, die mich dann ein bisschen verzweifelt haben lassen. Wobei dann sofort in verschiedenen Chatgruppen irgendwie gleich wieder aufgehen, aber ich glaube, wir haben ein Torwartproblem. Das ist in der zweiten Liga, glaube ich, da haben, glaube ich, auch ganz, ganz viele Mannschaften ein ganz großes Torwartproblem. Und unsere, ich weiß nicht, ob man das jetzt beim 1-0 sah ja ganz, sah, war ja nicht schuld, dann kam er ja raus, musste er ja rauskommen. Aber bei dem Treffer, das war schon sein, das war, sagen wir mal, zu 70% sein Ding und 30% geht an den Boden. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen.
Genau, das klingt war, fair.
Ja. Klingt schön fair, unfair. Naja, was hat dir denn eigentlich an der zweiten Halbzeit am besten beim SC Paderborn gefallen? Und was nicht?
Also was mir, es ist immer einfacher, Sachen zu kritisieren, weil da fällt einem immer eher etwas ein, als was einem nicht gefällt. Also ganz, ganz bitter empfand ich die letzte Szene, wo unser eingewechselter Spieler Owusu ja fast schon kläglich nicht das 3-0 macht und er bei uns ja die Geschichte hat, dass er absolut nicht trifft und eigentlich bisher er ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch nur ausgeliehen und bisher überhaupt nicht. Ja, Leistung bringt überhaupt kein Tor schießen, Stürmer holst, um Tore zu schießen. Und das ist bisher so gewesen, dass er immer sehr, sehr unglücklich aussah und das so jetzt mit die Krönung war, weil wenn er das schon nicht macht, weiß ich nicht, wann er dann jemals für uns treffen möchte. Ich meine, er hatte einen großen Moment, wo er im DFB-Pokal in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen Borussia Dortmund per Elfmeter traf, aber in der Liga ist er noch ohne Tor. Und ich vermute fast, das wird sich nicht ändern, weil wenn du dir bei so einem Spiel dann das Selbstbewusstsein in so einer Sekunde nicht abholen kannst, dann weiß ich auch nicht, wann das passieren soll. Also das ist die Sache. Ja. Ist zwar nur kurz gewesen, dass er gespielt hat, aber die bei mir im Kopf geblieben ist, dass er einfach also anscheinend nicht zum SCP passt und hier nicht die Leistung bringt, die man sich von ihm versprochen hat. Das ist das, was mir am negativsten in der zweiten Halbzeit aufgefallen ist. Ja, und insgesamt was positiv war, boah, ich weiß gar nicht. Also es hat schon die Gesamtleistung, die mich da überzeugt hat. Es war wirklich ein ungefährdeter Sieg mit einer super Teamleistung. Man hat halt offensiv die Nadelstiche gesetzt, auch sein Tor gemacht. Man hat auch defensiv diszipliniert, den Kasten irgendwie sauber gehalten. Also ich kann eigentlich gar nichts herauspicken, was ich jetzt besonders gut oder besonders toll fand oder ein Spieler, den ich jetzt ganz besonders loben würde, der irgendwie überragend gespielt hat, weil da irgendwie alle mich doch sehr, sehr stark überzeugt haben. Ich glaube auch, wenn wir da auf die ja oftmals unsäglichen Kickernoten gucken, auch da ist beim SCP jetzt nicht so, dass da irgendwer besonders gut oder besonders schlecht bedacht wurde. Das ist alles im Rahmen zwischen 2,0 und 3,0 und ich glaube, das ist es auch. Das war wirklich eine sehr, sehr solide, gute Leistung von allen, die halt souverän ein Spiel zu Ende gespielt haben, wo man einfach an dem Tag besser drauf war.
Ja, ich würde das jetzt nicht völlig verdient sagen, weil am Ende hatten wir mehr Ballbesitz, wir hatten mit 58%, wir hatten mehr Torschüsse mit 16-11, wir hatten eine bessere Zweikampfquote von 54%. Die Ecken 7-4, also wir waren schon aktiv, ja. Also ich habe aber nochmal, also das, was ich eben auch schon mal meinte, dieses, ich hatte nie irgendwie, wie in anderen Spielen, nie irgendwie so den Glauben gesehen, dass wir das Ding umbiegen. Und das, was du ja schon am Anfang meintest, wir hätten schon Spiele umgebogen, genau, haben wir auch. Und da hast du gemerkt, dass sie die Spiele umbiegen wollten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das kam nicht. So, der Funke, den es gebraucht hat, der kam nicht. Und was mir wirklich aufgefallen ist, dass bei uns Becker fehlt auf der rechten Seite, ja, der zusammen mit Salazar eine Flügelzange gespielt hat, die echt unfassbar gut ist, und dass Eric Smith, der in wenigen Spielen irgendwie für mich einen nachhaltigen Eindruck hatte, den ich eigentlich in der Startelf gesehen hätte, aber anscheinend noch nicht fit ist, wo ich dachte so, ja, merkt man wieder, wie der fehlt, also mit seiner Präsenz. Aremu hat das zwar in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht, also wirklich, also mit dieser Kontrolle vom Spiel, die richtigen Zweikämpfe wieder gewonnen, eine Passsicherheit gehabt und da auch eine Präsenz gehabt. Und die hatte Smith halt auch. Ja, also das ist, aber die hat man wirklich gesehen, dass die gefehlt hat. Also das war einfach, da konnten wir nicht unsere PS auf die Straße bringen, wenn diese beiden Spieler oder wenn, sagen wir mal, einer dieser beiden Spieler nicht an Bord ist. Das war echt ein bisschen erstaunlich, dass wir diesen Druck, was ja, es ging ja von beiden Seiten, ging es ja immer, es war ja immer nur vorne pressen und dann Umschaltspiel und bam, 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 bam. Das ging ja, war ja vom Tempo von beiden Seiten. Bei euch war es präziser und ein bisschen schneller als bei uns dieses Mal. Bei uns ging das Tempo ein bisschen ab. Und der Boden ist da, auf dem mussten immer beide Mannschaften spielen, aber der Boden war dann auch, glaube ich, ein Faktor, wo das Spiel bei uns dann nicht so, naja, wie soll man sagen, nicht so gut aussah.
Tja, Heimvorteil nicht genutzt.
Ja, genau. Irgendwann kriegen wir bestimmt auch mal einen Hybridrasen, so wie die großen Mannschaften. Dann sieht der vielleicht auch nicht ganz so kacke aus wie jedes Jahr nach dem Winter. Also, Das ist ja immer nur, ich habe immer das Gefühl, da kommt, geht noch irgendjemand mit so einer grünen Sprühflasche drüber und macht immer so, pff, so, das ist Erde, aber die kann man auch noch grün ansprühen. Komm hier. Da ist kaum noch Rasen drauf und so, das sieht man echt. Es ist immer wieder erschreckend, wie unser Rasen aussieht eigentlich. So, wir haben verloren, ihr habt gewonnen. Zu dem Spiel noch irgendwas zu sagen, Stefan?
Ich hätte nichts mehr.
Okay. Lass uns mal auf das nächste Spiel gucken. Nur einen kleinen Ausblick machen. Ihr spielt jetzt nächste Woche gegen den KSC. Was rechnest du dir denn da aus? Mit der Leistung von gestern solltet ihr da ja eigentlich sehr zuversichtlich sein, oder?
Ja, ich meine, ich habe mal geschaut, der KSC, der ist ja eigentlich auch eher so im erweiterten Verfolgerduell, hat aber in den letzten vier Spielen nur ein Tor erzielt. Also der scheint gerade so ein bisschen Ladehemmung zu haben. Und da ist dann, denke ich, schon gerade, wenn Momentum ausgenutzt wird, so ein bisschen was möglich, dass man sich dann auch wirklich endgültig jeglicher Abstiegsängste, seien sie noch so irrational, entledigen kann. Und ich glaube, dass ja, wenn der Freitagabend gut läuft, dass man da mit Sicherheit dann irgendwie auch die Ambition hat zu gewinnen und da auch glücklich in die Länderspielpause zu gehen. Und das wäre dann, glaube ich, auch der Anspruch und auch das Wunschdenken. Also ich glaube schon, dass wir da auch wieder versuchen, dann in der Offensive Lösungen zu finden. Und aus irgendwelchen Gründen sind wir tatsächlich zu Hause deutlich besser als auswärts. Also es wird ja mal jetzt schon statistisch ermittelt, dass es gar keinen so wirklichen Effekt mehr hat, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Beim SCP scheint dieser Effekt noch nicht angekommen zu sein. Von daher hoffe ich mal, dass wir die Heimstärke, die wir so zumindest mehr haben als Auswärtsstärke, dass wir die dann ausnutzen können, dann halt den KSC dann, ja, dass wir verhindern, dass er wieder, also dass er weit nach wie vor kein Tor schießt und dass wir dann am Ende auch als Sieger vom Platz gehen. Also das ist, glaube ich, die realistische Erwartungshaltung, die ich dann in den Tag legen würde.
Okay. Also wir spielen am Sonntag um 13:30 in Osnabrück. Da sollten wir eigentlich jetzt gewinnen, sondern jetzt nicht, um dir einen Gefallen zu tun, lieber Stefan, der dein absoluter Hassgegner Osnabrück ist, sondern damit wir schnellstmöglich auch unsere Punkte zusammenbekommen, denn danach müssen wir nochmal nach auswärts gegen Braunschweig spielen. Da sahen wir auch noch nie richtig gut aus, fand ich. Dann müssen wir nach Aue. Da Mendel im Tor. Oh, ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich hoffe mal, dass wir aus den nächsten drei Spielen irgendwie 5 Punkte zusammenbekommen. Das wäre ja schon ganz gut. Ansonsten, naja, wir müssen halt echt langsam diese genug Punkte sammeln, damit wir sicher nichts mehr mit da unten zu tun haben. Ähnlich wie ihr. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen nach oben orientieren, was heißt oben oder mit in den erweiterten Verfolgerkreis nochmal orientieren. Aber wir sollten, glaube ich, drauf schauen, dass wir unsere Punkte gegen den Abstieg sammeln und dann zufrieden die Saison beenden können. Platz 10 reicht ja auch für uns. Also für mich jetzt gerade.
Ich glaube, so ungefähr wird es auch dann am Ende für uns beide ausgehen. Wir werden uns da irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 6 einpendeln. Und dann ist das, glaube ich, auch okay so in der Corona-Saison, wo man sowieso nie im Stadion war, dass man nicht das irgendwie verpasst hat, sondern einfach die pure Langeweile verpasst hat und die pure Durchschnittlichkeit. Und dann kann man auch zufrieden sein und dann gucken, dass die nächste Saison wieder etwas mitreißender wird.
Genau, das stimmt. Was ich noch kurz erwähnen wollte. Ich fand unsere Trikots mega gut. Kein Platz für Rassismus. Fand ich mega gut. Sahen sehr schön aus und ist auch die Haltung, die unser Club immer weiter nach vorne bringen sollte. Genau. Für das nächste Spiel, das VDS kommt von Bobby. Kommt dann die nächsten Tage. Ich bin dann wieder zum Heimspiel gegen die Kickers aus Würzburg dran. Ich sage, Stefan, hast du noch was zu sagen?
Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich würde das noch mal betonen. Also wo du gerade meintest, eure Trikots waren schön, das fand ich auch. Und auch der SCP hat in diesen Punkten in den letzten, ja, ich würde sagen, Jahren und dazugelernt. Auch da ist man jetzt großflächiger auch unterwegs, wenn es um, ja, aktuell sind ja die internationalen Wochen gegen Rassismus, wo man sich auch beteiligt, entsprechend auch dann die der Regenbogen auch bei im Logo öfters auftaucht, dass man hier ein Vereinsleitbild entwickelt, wo auch der Punkt Wir leben Vielfalt mit drin ist und das auch dem SCP ganz gut zu Gesicht steht, dass man sich da offen und richtig positioniert gesellschaftlich. Und da seid ihr ja immer ein Stück weit Vorreiter, aber da merkt man inzwischen auch, zumindest merke ich bei mir, dass selbst wenn in Ostwestfalen das ankommt, dass da auch das Bewusstsein geschafft wurde für viele, viele andere Vereine und man da euch für eure Vorarbeit vielleicht auch nur loben kann und man sich freuen kann, dass da auch immer mehr quasi mit aufspringen und auch das, also auch das Gefühl ist, dass das nicht nur so ein Marketingzeug ist, sondern dass da auch bei vielen Vereinen inzwischen auch was angekommen ist, dass es auch tatsächlich ja dazugehört und auch wichtig ist.
Das hoffe ich auch und das wird auch für unsere Gesellschaft notwendiger Kitt sein, der einfach uns zusammenhalten sollte. Vielen Dank, Stefan, für die schöne halbe Stunde. Wie jedes Mal. Wir hatten jetzt viermal das Vergnügen. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Glück für die weitere Saison und liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund. Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.